Economic Challenges, der Handelsblatt-Ökonomie-Podcast. Bert Rürup, der Chefökonom des Handelsblatts, diskutiert mit Michael Hüter, dem Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, wöchentlich aktuelle wirtschaftliche Herausforderungen. Für Deutschland wie für die Weltwirtschaft.
Und vielleicht können wir das auch mal, sorry, dass ich so deutlich bin an dem Punkt, aber das geht mir echt auf den Keks, ständig diese Debatten, als gäbe es Sprünge von 20-prozentigen Produktivitätsentwicklungen. Ich muss auch zulassen, dass diese Rationalisierung dann stattfindet. Es wird auch möglicherweise weniger Lokführer geben, weil wir im Nahverkehr vollautonome Züge haben werden, wie es das ja in anderen Ländern auch gibt. Die Lokführer machen sich selbst überflüssig mit solchen Regelungen, wie sie gerade die GDL mit der Bahn vereinbart.
Hallo meine Damen und Herren, guten Tag lieber Michael.
Hallo lieber Bert.
Ich möchte heute mit dir über ein ökonomisches Paradoxon reden. Und ich gebe zu, dass ich, und das ist also nicht so häufig der Fall, dazu noch keine ganz abschließende Meinung mir gebildet habe.
Oh ja, das ist ja
bemerkenswert. Ja, also ne? Trotz rezessiver Risiken und dem angekündigten Personalabbau bei einer Reihe großer Unternehmen liegt die Beschäftigung in Deutschland immer noch auf Rekordniveau und viele Betriebe, ich würde sogar sagen die Mehrzahl der Betriebe, klagt darüber, freie Stellen nicht besetzen zu können. Und nicht wenige dieser Unternehmen ködern mit der Vier-Tage-Woche und einer wöchentlichen Arbeitszeit von 35 bis 36 Stunden, wohl wissend, dass das unmittelbar bevorstehende Ausscheiden der Babyboomer aus dem Erwerbsleben in den vor uns liegenden 10 Jahren den Arbeitskräftemangel verschärfen wird. Also offensichtlich gibt es ja einen Konflikt zwischen den einzelwirtschaftlichen Interessen von Unternehmen, die mit einem Personalmangel konfrontiert sind und deswegen mit der Vier-Tage-Woche liebäugeln, und gesamtwirtschaftlichen Belangen, die darin bestehen, dass unvermeidliche Ausscheiden der Babyboomer aus der Erwerbsphase, dass das nicht zu einer veritablen Wachstumsbremse wird. So, und deswegen frage ich dich, was ist denn deine Ansicht in diesem offensichtlichen Konflikt zwischen einzelwirtschaftlichen Interessen der Unternehmen und eben gesamtwirtschaftlichen Belangen, möglichst das Arbeitsvolumen nicht noch weiter abzusenken?
Naja, also es ist, du hast es erstmal, glaube ich, völlig zutreffend beschrieben, nicht? Ein Unternehmen ist ihr Hemd näher als der marktwirtschaftliche Rock, den sie auch dann immer tragen, wenn es um andere Dinge geht. Sie müssen Strategien finden, um ihre Arbeitsplätze attraktiv zu machen. Und du hast natürlich bestimmte Arbeitsplätze, nimm das mal in der Gastronomie oder im Hotelbereich oder im Einzelhandel oder im Pflegebereich. Da kannst du ja an den Ausstattungen relativ wenig machen. Du kannst nur versuchen, mehr Personal zu gewinnen, um es für alle erträglicher zu machen. Das sind anstrengende Jobs. Da kann ich auch wenig über Produktivität organisieren. Es sei denn, ich gehe einen ganz anderen Weg in der Pflegewirtschaft, beispielsweise über Robotics, über Pflegeroboter. Das ist bei uns noch eher unüblich und ich glaube, es wird auch eher schwierig, es durchzusetzen, aber am Ende wird auch daran kein Weg vorbeiführen. Das heißt, Unternehmen sind jetzt in der Not, dort, wo sie keine Produktivitätsgewinne realisieren können und ihre Wertschöpfung an dem Zeiteinsatz der Beschäftigten liegt, Antworten zu finden. Das ist erstmal plausibel. Da gibt es natürlich mehr Parameter als die Arbeitszeit, um einen Arbeitsplatz auch attraktiv zu machen. Es ist eine gute, das Gesamtbetriebsklima. Es ist Frage, wie man miteinander die Dinge regelt und organisiert.
Aber offensichtlich scheint die kürzere Arbeitszeit ja auch bei vielen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern attraktiv zu sein.
Ja, wenn ich sage, zum selben Lohn weniger arbeiten, dann haben wir, also ich meine, da muss man ja immer ziemlich mit dem Klammerbeutel gepudert sein, um das abzulehnen. Ich bin auch für Freibier, nur komischerweise Freibier für alle funktioniert nicht. Ja. Es gibt immer nur Freibier für einige, weil andere es bezahlen. Und diese Grundlogik gilt natürlich auch hier. Mhm. Wenn die Volkswirtschaft insgesamt, und das ist ja das eigentlich Dramatische, auf den Weg geht, weil die Gesellschaft es so wünscht, nur noch 4 Tage die Woche zu arbeiten, dann heißt das, wir haben 20%, mal präter propter, jenseits kleiner Produktivitätsgewinne, weniger Wertschöpfung im Land. Und es müssen auch alle sich anpassen. Also die Leute glauben ja, dann hat man vielleicht bei sich selbst nur 4 Tage, aber die Betreuerinnen und Betreuer im Kindergarten haben dann auch nur 4 Tage. Also habe ich auch nicht den 5. Tag wirklich gewonnen, sondern ich habe da auch keine Betreuung. Und das ist die, glaube ich, das, die Krux an der Debatte. Und warum ist das so widersprüchlich, was du ansprichst? Dass es gesellschaftlich bisher keine offene Debatte über Verlängerung der Arbeitszeit gegeben hat in einer alternden Gesellschaft. Wir müssen den Preis zahlen für die geringere Anzahl von Leuten. Oder wir müssen massive Rationalisierung organisieren.
Darüber haben wir ja schon diskutiert, aber wir sind ja nun mal eine marktwirtschaftliche Ordnung. Mhm. Da sind die Unternehmen ein ganz entscheidender, ein ganz wichtiger Entscheidungsträger. Und letztlich bestimmen die Unternehmen ja in ihrem Interesse. Und die Marktwirtschaft, die Vertreter der Marktwirtschaft hoffen, dass die Summe rationaler Individualentscheidungen auch zu einem, sagen wir mal, guten gesamtwirtschaftlichen Ergebnis führen. Und jetzt zeigst du hier, dass offensichtlich ein Interessenkonflikt ist zwischen den einzelwirtschaftlichen Belangen und eben gesamtwirtschaftlichen Erfordernissen. Aber man müsste natürlich als Vertreter der marktwirtschaftlichen Ordnung hier doch ein gewisses Gehör für den Primat der einzelwirtschaftlichen Belange haben, wenn eben das Problem des Arbeitskräftemangels gesamtwirtschaftlich nicht gelöst werden kann. Und das ist ja wohl bei uns der Fall. Ja. Nämlich die Zuwanderung wird ja nicht funktionieren.
Naja, sie wird jedenfalls schon einen Beitrag leisten können, aber sie wird das Problem nicht lösen. Ja. Wir sind in jedem Fall ein Land, das zuwanderungsattraktiv ist. Das ist für China deutlich anders, wo wir auch eine dramatische Alterung haben, worüber wir bereits sprachen. Naja, Bert, ich meine, du bist jetzt so ein bisschen marktradikal. Also da muss ich ja nun sagen, der Ordnungspolitiker würde immer sagen, es gehört auch der starke Staat zum Markt. Ja, ja. Nämlich der starke Staat, der den Markt ermöglicht, der genau verhindert, dass es eine Ausbeutungsstrategie der Einzelnen gegen die Gemeinschaft gibt, nicht? Und das ist im Augenblick so ein bisschen Ausbeutungsstrategie, die zuerst auf den Trip kommen, weniger zu arbeiten, gehen davon aus, dass die anderen es nicht tun. Nur dann funktioniert das für sie. Mhm. Sonst funktioniert das nämlich nicht. Und insofern ist die Frage, welchen Rahmen setzt eigentlich die Politik? Sie ist da ziemlich sprachlos.
Und die sprachlos. Politik,
nicht? Ich meine, die Politik, ja. Also Lohnpolitik, wie aber auch die Regierungspolitik, die Wirtschaftspolitik.
Die müssen sich ja auch outen und die haben sich so sehr dezidiert noch nicht festgelegt.
Das ist überhaupt ganz erstaunlich. Sie haben natürlich das Arbeitszeitthema in den Tarifverträgen im Rahmen des Arbeitszeitgesetzes als Regelungsgegenstand. Und bisher ist es auch der Arbeitgeberseite nicht gelungen, auch kann man fragen, ob das hinreichend deutlich war, mal auf dieses Dilemma gesamtwirtschaftlicher Logik hinzuweisen. Denn ansonsten, und das ist ja das Interessante.
Deswegen machen wir das ja hier.
Machen wir das hier, genau, ersatzweise, zu sagen, dass andere hoffen immer dann ja auf Technik. Es gibt ja so eine interessante Neigung und Begeisterung, auch gerade vieler Sozialdemokraten, für technischen Fortschritt. Der trägt aber immer nur so weit, bis er keine Gewinne zeitigt, im privatwirtschaftlichen Sinne, dann werden die immer argwöhnisch. Aber das muss natürlich gerade stattfinden. Und die Frage ist, liegt die eine Chance nicht in der Tat in Rationalisierungen von Jobs, die wenig attraktiv sind. Nimm mal die Kassiererin, den Kassierer. Ja. Das ist kein wirklich attraktiver Job. Man kann sich anschauen, dass es vollautomatische Kassen gibt. Und was man aber neuerdings auch hört aus den ersten Begleitbetrachtungen, will das gar nicht Studien nennen, ist, dass das gar nicht zur Personaleinsparung führt, weil der Diebstahl zunimmt. Ja. Und du brauchst kräftige Herren, die an der Kasse stehen. Das müssen dann auch Herren machen.
Kräftige sein. Ich erlebe
die darauf hindeuten, dass man das hier
in Düsseldorf zurzeit nicht. Ja, man muss einen bezahlten Bon vorweisen, um rausgehen zu können. Sonst kommt man nicht raus. Also,
aber dahinter stehen du dann
kräftige
nur
Männer.
Genau, da brauchst du wahrscheinlich nur 1 oder 2 und du brauchst nicht 8 Leute an der Kasse. Also meine These wäre schon, dass man diese sehr stupiden Jobs auch einsparen kann. Aber es setzt voraus, dass wir mit umgehen. Ich meine, wenn ich in Köln am Bahnhof, beim Rewe gibt es das auch, da steht auch einer an der Kasse, bei dem Umfeld auch verständlich. Aber das ist so ein Teil, wo auch die Jobs dann wegfallen können, weil die Menschen eigentlich dann in sinnvollere Tätigkeiten kommen. Ich hatte gesprochen über Pflegerobotik. Da gibt es viele spannende neue Entwicklungen. Da wollen die Menschen aber auch Sicherheit. Das muss auch entsprechend zertifiziert werden. Das muss für sie einschätzbar sein. Denn ansonsten ist es ja eine Fiktion, was wir im Augenblick haben, wenn man sich anschaut, wie viel wirkliche individuelle Zeit eine Pflegekraft, nehmen wir mal in der Altenpflege oder in der Krankenpflege, für den jeweiligen hat, es ist außerordentlich gering.
Der administrative Aufwand ist ja auch so exponentiell gestiegen.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel. Wenn unser Studiensystem nicht darauf ausgelegt ist, genug Ärzte in guter Qualität auszubilden, wie soll die medizinische Versorgung in Mittelfranken dann gedeckt sein?
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
Dann haben wir natürlich das große Thema generative künstliche Intelligenz, also ChatGPT-Anwendungen und ähnliches. Dann muss ich es auch zulassen, diese Produktivitätsgewinne. Also ich habe ja, komme immer mehr zu der These, dass es in Deutschland so ein Gesetz des endogenen Produktivitätsverzehrs gibt. Also wir machen irgendwas effizienter auf der Primärstufe und schon fangen wir es an, durch Compliance-Regelungen und andere Formen von Regulierungen wieder einzusammeln.
Abzupuffern.
So dass wir es im Grunde gesamtwirtschaftlich gar nicht spüren. Ich meine, das ist ja dann auch, Bert, immer wieder dieser irritierende Befund.
Ja,
seit Jahrzehnten haben wir diese Produktivitätseffekte. Ja, das ist ja einer der Gedanken, der dahin führt. Ich muss die auch zulassen. Das ist mein Punkt. Ich muss auch zulassen, dass diese Rationalisierung dann stattfindet. Es wird auch möglicherweise weniger Lokführer geben, weil wir im Nahverkehr vollautonome Züge haben werden, wie es das ja in anderen Ländern auch gibt. Die Lokführer machen sich selbst überflüssig mit solchen Regelungen, wie sie gerade die GDL mit der Bahn vereinbart. Und die kleineren Bahngesellschaften werden gar keine anderen Wege gehen können als genau diese.
Ja gut,
denn du musst jetzt, es ja zahlen. Du bist ja auch Bahnfahrer wie ich. Wir müssen zahlen am Ende.
Das ist ja jetzt sehr rational also beschrieben.
Und ja, was hast du jetzt erwartet?
Und wir beide diskutieren ja schon lange, wie kriegen wir jetzt diese Wachstumsstelle, die demografisch bedingt ist, weg. Aber hier müssen wir sehen, dass die gesamtwirtschaftliche Belange offenkundig im Konflikt zu dem Bemühen relevanter Unternehmensbereiche sind.
Bert, Unternehmen reagieren ja auch das, was gesellschaftliche Grundstimmung ist. Und die müssen wir als Ökonomen dann einfach auch mal ein bisschen anpieksen. Also wenn erzählt wird, dass in diesem Land Arbeitsverdichtung zu besonderen gesundheitlichen Belastungen führt, dann müssen wir feststellen, dass das in den empirischen Befunden nicht stimmt. Die wöchentliche Arbeitszeit von 40 bis 48 Stunden weist vergleichbare gesundheitliche Effekte auf wie die zwischen 20 und 34,9 Stunden. Also da wird immer was hergezaubert. Das sind ja immer so feuilletonrelevante Bücher, die davor geschrieben, die eine große öffentliche Welle auslösen, dass das alles unter Stress und sonst wie stattfindet. Naja, zunächst muss man mal fragen, was für ein Bild von Arbeit haben wir? Wir haben ja eben über Arbeit gesprochen, die in der Tat, also an der Kasse sitzen, da kannst du nicht mal Gespräche führen, nicht wirklich sehr sehr motivierend vielleicht ist, aber es gibt halt Tätigkeiten und in der Regel gehen wir davon aus, dass Arbeit auch Arbeitsfreude ist und nicht nur Arbeitsleid. Und dieser Gedanke muss mal auch wieder in die Diskussion eingeführt werden. Die ganze Debatte gesellschaftlich feuilletonistisch läuft nach dem Motto, Arbeit ist eine Zumutung und eigentlich sitzen wir besser zu Hause. Das kann ja nicht sein. Da haben wir natürlich auch gemeinsam eine Aufgabe.
Da haben wir gemeinsam eine Aufgabe, aber natürlich müssen wir natürlich sehen, dass jeder Arbeitsplatz natürlich für einen Unternehmer eine Investition ist, die getätigt werden muss. Und hier haben wir dann möglicherweise doch schon einen Konflikt, zumal ja auch beispielsweise durch unser Prinzip des Ehegattensplittings Anreize gesetzt werden, also Arbeitszeit zu reduzieren, weil die Nettoeinkommenseffekte doch deutlich abgemildert werden durch bestimmte Institutionen. Ja. Und man müsste natürlich auch sehen, wenn ich wirklich das Arbeitszeitvolumen erhöhen will, vor dem Hintergrund, dass die Bildungsbeteiligung der Frauen mittlerweile höher ist als der Männer, dann muss ich natürlich auch die entsprechende Infrastruktur bereitstellen. Ja. Und man kann das nicht ausschließlich den Tarifvertragsparteien zuweisen. Hier ist meines Erachtens auch der Staat in der Pflicht.
Das ist sicher richtig und sollte man auch zunächst mal konzidieren, erheblicher Fortschritt gemacht worden, was die Betreuungsinfrastruktur angeht, aber da sind wir immer noch nicht da, wo wir sein müssten. Man muss schon mal daran erinnern, dass vor 3,5 Jahrzehnten im Zusammenhang der Wiedervereinigung, mit welcher Häme auch westdeutsche Wissenschaftler in den entsprechenden Disziplinen sich mit dem Rabenmutter-Argument über die hohe Erwerbsbeteiligung der Frauen in der DDR, die ihre Gründe hatte, die man ja anders sehen kann, aber die Tatsache,
dass sie erwerbsintegriert waren, hat natürlich enorme Möglichkeiten auch geschaffen der Entwicklung. Beispielsweise sehen wir es auch in den Renten, ne? Auch der, wo die entsprechend sich spiegeln. Das heißt, das ist ja alles noch nicht so lange her und da hast du völlig recht, das Infrastrukturthema ist zentral. Wenn wir dann einer von den hohen Teilzeitquoten bei Frauen vor allen Dingen mal runterkämen und Normalarbeitszeiten hätten, dann würde sich ja auch das Splitting-Thema normalisieren.
Ja.
Nicht? Das Splitting-Thema ergibt sich ja nur bei ungleicher Verteilung der Einkommen auf die beiden Ehepartner. Nein,
das Splitting ist ja ein Anreiz, dass in aller Regel der Geringverdiener, das wäre in diesem Fall die Frau, ist meist, leider meistens der Fall, überproportional als Folge des Progressionstarifs reduziert. Also insofern wäre da schon der Staat in der Pflicht und vor allen Dingen er wäre in der Pflicht, wenn ich wirklich bei der hohen Bildungsbeteiligung der Frauen dort die Berufstätigkeit erhöhe, müsste ich doch wirklich mal das Thema Ganztagsschule offensiv angehen. Ja. Es gibt in der EU eigentlich nur noch ein Land, welches so ein komisches Schulsystem hat wie wir.
Ja, du hast ja völlig recht. Die verlässliche, vor allen Dingen die verlässliche Ganztagsschule, das ist ja das, also nicht mal hier vorübergehend, zwei Tage, sondern verlässlich, das hat Infrastrukturvoraussetzungen. Da ist in den letzten Jahren im Zusammenhang in vielen Bundesländern Umstieg von G9 auf G8, also acht Jahre bis zum Abitur, auch einiges gemacht worden. Das ist vielfach wieder rückabgewickelt worden, weil man wieder zu G9 zurückgegangen ist mit ganz anderen Zeitstrukturen. Auch da völlige Zustimmung. Ich denke nur, das Steuerthema, Bert, müssen wir immer auch ehrlicherweise sagen, das Ehegattensplitting ist die Antwort darauf, dass wenn es es nicht gäbe, es auch nicht verfassungskonform wäre. Denn wenn zwei sich zusammentun und dafür über den Progressionseffekt mehr Steuer zahlen als ohne Eheschließung. Also man muss keinen Splitting-Faktor 2 haben.
Richtig.
Also da kann man sicherlich drüber nachdenken, das ist alles, aber man kriegt nicht komplett weg, weil immer viele sagen, das könnte man abschaffen. Da sind ja manche Leute, denken die eigentlich überhaupt nach oder haben die gar keinen Rückblick mal in die Geschichte, wie ist es denn zum eheglatten Splitting gekommen, weil ein Ehepaar geklagt hat, wo beide in den 50er Jahren Einkommen hatten. Er war selbstständig, er war glaube ich abhängig, sie war selbstständig beschäftigt und dann haben die geheiratet und hatten mehr Steuern zu zahlen als vorher. Das war natürlich nicht im Zusammenhang mit dem grundgesetzlichen Rahmen Förderung der Ehe und Familie. So, das heißt, das muss man realisieren. Sehen. Aber ich glaube, das Hauptthema, der Haupthebel ist in der Tat die Teilzeit von Frauen, die unfreiwillige Teilzeit. Da kann man sagen, ist die das tatsächlich nennen, ist gar nicht so groß. Aber wenn man es attraktiver machte, was die Kinderbetreuung angeht, was und zwar vor allen Dingen den Bruch, Bert, das kann ich aus eigenem Erleben noch schildern, unser Sohn klein war, Kindergarten geht noch, dann ist er noch relativ verlässlich. Dann kamst du damals in die Grundschule und die Grundschule hatte da manchmal nur 2 Stunden am Tag. Das ist dann mittlerweile auch, die Verlässlichkeit der Grundschule war ein großes Thema. Das heißt, die Zeitbrüche vom Kindergarten in die Grundschule, in die dann weiterführenden Schulen, machen die Sache auch nicht gerade einfacher. Da würde es schon helfen, würde man hier einen Gesamtrahmen schaffen. Völlig d'accord. Auf der anderen Seite, wenn dann wieder gesagt, ja, das dient nur dazu, mehr Frauen in Arbeit zu bringen, komischerweise stößt das dann immer auch auf so komische Reaktionen, als wäre sozusagen das Hineinziehen in Arbeit, in reguläre Arbeit, eine Zumutung unseres Systems.
Ein Defekt, ja. Aber das ist alles richtig. Aber schau mal, du bist ja bei einem, arbeitnehmernahen Forschungsinstitut, bist du der
das
Chef.
Das war gerade ein schöner Versprecher, Arbeitnehmer hast du gesagt.
Ja. Aber wir
nehmen es mal. Ich nehme das mal so, Bert.
Nehme das mal als Kompliment. Aber die Position der Arbeitgeber ist ja so eindeutig auch nicht, weil die natürlich auch unter dem Druck ihrer Mitgliedsfirmen stehen und gerade beispielsweise im Gastronomiebereich und. Dort wird die Welt aus der eigenen Brille gesehen.
Ja, und da hast du natürlich auch, den Bereich hatte ich ja eingangs auch erwähnt, da hast du ja noch nicht mal Möglichkeiten wie in der Pflege durch Robotik irgendwas zu machen. Ich meine, es gibt mittlerweile in ersten Restaurants, habe ich in Berlin schon gesehen, da musst du aber entsprechende bauliche Voraussetzungen haben, dass so ein Abservier-Roboter vorbeikommt, der kommt dann oder bringt dir auch das Essen.
In Düsseldorf auch schon.
Ja, guck mal, selbst in Düsseldorf.
Ja, das will was heißen,
aber ist ja immer meine Geburtsstadt. Aber im Ernst, es ist schon, das ist aber überschaubar. Das hängt ja manchmal von den baulichen Situationen ab. Ja. Das heißt, du kannst dort keine Produktivitätseffekte, du brauchst die Leute. Und dann ist die Frage, das erlebe ich hier häufig auch im Umfeld hier in Brandenburg, wo ich jetzt lebe, mache ich eigentlich mein Restaurant überhaupt noch auf? Weil was muss ich eigentlich zahlen und wie viele Leute brauche ich eigentlich? Und wenn die alle nur 4 Tage sind, brauche ich ja entsprechend viel mehr Leute. Oder ich mache auch nur 3 Tage auf. Oder wenn ich aber nur 3 oder 4 Tage aufmache, erwirtschafte ich so viel, dass die anderen dann auch nur die 3 und 4 Tage mit ihrem Einkommen hinkommen. Also da hast du völlig recht, der Bereich Gaststätten, Restaurants, Hotel, der ist ganz kritisch. Weil das ja auch, sag mal, du musst es auch wollen, ne? Der Servierbereich, der Küchenbereich, das sind alles auch sehr intensive Themen, die sind gebündelt in Zeitmustern. Mittags und abends hast du Stress, da fliegt dir der Laden um die Ohren und zwischendrin kannst du mal putzen oder so. Also, und da etwas weiterzuentwickeln, ist, glaube ich, eine große Herausforderung. Ich verstehe auch, dass man dann sagt, okay, dann lass uns das mal mit 4 Tagen und anderen Mustern probieren. Aber es muss halt klar sein, Bert, das ist keine gesamtwirtschaftliche Antwort. Nein, einzelne Branchen mögen diesen Weg gehen, auch gehen müssen, weil die Anzahl der Alternativen geringer ist als bei denen, die auf technische Leistungen setzen können.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei und melde dich jetzt an unter work-progress.de.
Ja, aber jetzt haben wir hier doch offensichtlich ein Problem. Aus gesamtwirtschaftlicher Perspektive sind wir uns einig. Wir müssen das Ausscheiden der Babyboomer, die zu einem Rückgang im Prinzip tit for tat des Erwerbspersonenpotenzials von 4 Millionen führt, das müssen wir kompensieren. Andernfalls geht unser Trendwachstum, wird sich bei etwa 0,5% stabilisieren langfristig und nicht mehr bei 1,4. Das ist jetzt die gesamtwirtschaftliche Aufgabe.
So ist es.
Aber in einer Marktwirtschaft sind nun einmal die Einzelunternehmen die entscheidenden Entscheidungen. So, und wie bringe ich die dazu, wenn nicht mal die Verbände dieser einzelwirtschaftlichen Unternehmen eine klare Position in dieser Frage haben?
Ja, dann ist das ist Aufgabe auch der Politik, genau solche Themen zu diskutieren, sich davor nicht zurückzuziehen, sich auch vor den Konflikten nicht zu scheuen und vor allen Dingen auch das herauszustellen, was einfach Humbug ist, was nicht der Realität entspricht. Ich hatte ein Thema genannt, dass mit 40 Stunden sich andere Krankheitsmuster verbinden. Das ist nicht richtig. Wir haben dazu keine Empirie. Und entscheidend ist auch, dass Arbeitszeit nur ein Element der Gestaltung des Arbeitsplatzes ist. Arbeitszeitsouveränität. Sind wir wieder in Bereichen, wo es nicht geht. Aber auch das ist ein wesentliches Thema. Man kann über gute Ausstattung der Arbeitsplätze, über Möglichkeiten im Büro oder im Unternehmen entsprechend auch sich sportlich zu engagieren, andere Dinge zu tun, viel, viel machen. Und man muss aber vor allen Dingen auch diese ganzen Mythen beiseite nehmen. Also das ist dann, wenn man die Leute nur ließe, dann würden die alle Ehrenamt betreiben. Das war schon übrigens die Debatte in den 80er Jahren, wenn die dann nur 35 Stunden Woche, damals ja aus anderen Gründen, weil wir hohe Arbeitslosigkeit hatten. Ne? Das ist eine völlig andere Debatte zu 35 Stunden Woche vor 40 Jahren. Und dann, wenn man die aber dann rauslässt aus dem Arbeitsleben und dann werden die dann alle Engagement tätig. Ja. Das hat sich nie erfüllt. Das hat sich nie erfüllt, weil ein Teil oder ein Großteil der sozialen Beziehungen über das Erwerbsleben geht. Das heißt, das auch in den Mittelpunkt zu rücken. Und ich finde einen interessanten Befund, Bert, dass nach all der Anfangsbegeisterung, nahezu Euphorie in der Pandemie, man kann auch zu Hause remote und wir machen das ja auch, man ist viel flexibler, wird doch deutlich, man möchte eigentlich die anderen Menschen auch mal sehen. Und zwar nicht nur am Screen, sondern auch mit ihnen ins Gespräch kommen, beiläufig ins Gespräch kommen und sie ganzhaft wahrnehmen. Und das führt ja auch dazu, dass man erkennt, das Erwerbsleben ist ein Bereich der Sozialisierung, also wo wir im gesellschaftlichen Rahmen miteinander ins Gespräch kommen. Das geht alles unter in einer Feuilleton-Debatte, als sei es hier wirklich ein Land, das die Leute in Arbeit knechtet.
Richtig, aber der Punkt ist, dass sich gegenwärtig also die Verbände der Arbeitgeber noch nicht so sehr eindeutig positioniert haben, dass, sagen wir mal, auf Einzelne, dass es einen Unterschied gibt zwischen der gesamtwirtschaftlichen Erfordernissen und den einzelwirtschaftlichen Interessen. Und den haben wir hier.
Ja.
Ich habe mir die Presse aufgrund unseres gestrigen Vorgesprächs mal angesehen und ich sehe nur Erfolgsmeldungen, die von Unternehmen kommen. Das geht alles prima, das können wir alles machen. Also da wird ja dann auch, würde ich schon sagen, Stimmung gemacht aus einzelwirtschaftlichen Belangen, die gesamtwirtschaftlich nicht gerechtfertigt ist.
Ja, aber es sind vor allen Dingen immer bestimmte Branchen. Nimm mal diese viel zitierte Studie aus Großbritannien. Ja. Nicht? Da sind 60 Unternehmen befragt worden. Davon waren 3 aus der Industrie. Mhm. Ganz viele waren Non-Profit, also Sozialunternehmen und Dienstleistungen. Und dann haben die Arbeitszeit um 11% reduziert und die waren alle viel zufriedener. Es gibt aber überhaupt keine Belege über Produktivitätsgewinne und auch sonst nicht. Da werden immer solche Studien vorgetragen und da muss man regelmäßig sagen, also, ey Leute, guckt euch doch mal an, das sind 60 Unternehmen. Man hat die vorher gefragt, seid ihr an dem Thema interessiert? Ja klar, dann wenn ich an dem Thema interessiert bin, mache ich auch mit. Die anderen sind gar nicht dabei. Das heißt, ich habe eine Grundgesamtheit, die nicht repräsentativ ist und ich ziehe Ergebnisse heraus, die für einzelne Unternehmen eine Logik haben können. Das will ich auch gar nicht abstreiten. Du kannst in bestimmten Bereichen, das kommt im Agenturgeschäft oder was weiß ich, ähnlichen Dienstleistungen, dieses so organisieren. Aber auch dort wird immer wieder, wenn man genau hinschaut, berichtet, natürlich ist ein 5-Stunden-Tag, also die Zeit anders organisiert, nicht 4 Tage, sondern 5 Stunden nur an 5 Tagen, eine Situation, wo die Arbeit unheimlich verdichtet sein muss. Es ist ja klar, ich muss alles in diesen 5 Stunden machen, die Organisationszeiten, alles muss da, die Rüstzeiten, geht alles mit hinein. Und dass sich da alle besser fühlen, ist noch nicht bewiesen. Also insofern gilt auch hier, wir sollten, bevor wir jede beliebige Studie, die einem gerade passt, dazu nimmt, erstmal genauer hineinschauen. Und der letzte Satz, Bert, wo ich wirklich immer verzweifle, ja, da muss das über die Produktivität gelingen. Ich meine, wenn ich um 20% die Arbeitszeit reduziere, dann muss ich ja einen entsprechenden Sprung der Produktivität haben und dann habe ich noch nichts gewonnen. Dann bin ich ja nur auf dem Leistungsniveau von vorher. Und vielleicht können wir das auch mal, sorry, dass ich so deutlich bin an dem Punkt, aber das geht mir echt auf den Keks, ständig diese Debatten, als gäbe es Sprünge von 20%igen Produktivitätsentwicklung.
Die Produktivität ist in Deutschland seit 20 Jahren flach wie ein Brett.
So,
und da hat bislang auch Digitalisierung nichts geändert und KI wird wahrscheinlich auch nichts daran ändern. Also und darüber können wir das Problem nicht lösen. Aber was ich mir wünschen würde, du bist ja wie gesagt also einer der entscheidenden Teilnehmer auf diesem Feld, dass ich
da dass das mal gesagt wird, ne?
Ja, aber wäre das nicht mal eine Aufgabe der Arbeitgeber, genau auf diesen Punkt hinzuweisen, was für ein einzelnes Mitglied wichtig sein kann, braucht bei weitem noch nicht gesamtwirtschaftlich richtig sein. Ja. Und diese Differenz habe ich von eurem Verband auch noch nicht
gehört. Naja, das stimmt nicht. Wir haben schon 2021 eine Studie vorgelegt, weil ich damals
2024.
Ja, genau, das war 21. Ja. Da hat mich nämlich damals interessiert, was viele gesagt haben im Vorfeld der damaligen Bundestagswahl. Naja, also wir müssen jetzt mal wieder Beschäftigung mobilisieren. Und da habe ich gesagt, ja, wo sind denn die Potenziale? Was haben wir eigentlich noch für Chancen? Denn 10 Jahre zuvor, ab 2010, 2011, haben wir noch viel Potenzial gehabt von Personen in älteren Altersklassen oder bei Frauen oder bei Migranten, die alle stärker in den Arbeitsmarkt integriert wurden. Es bleibt das Teilzeitthema. Ansonsten greift der demografische Wandel durch seine Alterung und kostet uns 3,1 Millionen Erwerbspersonen bis 2030, also die weniger vorhanden sind. Ja. Und die wird man nicht durch Zuwanderung. Genau das haben wir da thematisiert und haben auf die Arbeitszeit hingewiesen. Und das ist nicht nur auf Freude gestoßen, weil es natürlich auch kein leichtgängiges Thema ist. Das sehen wir ja auch in unserem Gespräch heute. Das ist mit vielen Haken und Ösen verbunden, mit vielen Konflikten, aber es führt kein Weg dran vorbei. Wir müssen diese gesellschaftliche Debatte führen. Punkt.
Also wir schließen mal ab. Ja, bedanke ich mich für das dieses Mal kontroverse Gespräch und ich hoffe, dass du deinen nicht unwesentlichen Einfluss in deinen Kreisen wirkmächtig werden lässt, dass hier auch mal eine klare Position der Arbeitgeberverbände zu diesen Fragen thematisiert wird. Bislang höre ich von daher nur, dass erfolgreiche Experimente durchgeführt worden sind, aber dass diese einzelwirtschaftlichen erfolgreichen Experimente noch nichts über die gesamtwirtschaftliche Bedeutung sagen, das sollte mal klar gemacht werden, auch und gerade von den Arbeitgeberverbänden.
Ein wichtiger Appell, manches passiert da schon, das kann man noch deutlicher machen.
Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen die Gespräche, die wir führen, über ökonomische Themen gefallen, dann habe ich da noch ein neues Angebot für Sie, was Sie interessieren könnte. Nämlich mehr aktuelle Wirtschaftsinformationen finden Sie unter handelsblatt.com/global. Und natürlich in den einschlägigen Hinweisen in meinem wöchentlichen Newsletter der Chefökonom.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an chefökonom@handelsblatt.com. Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung.
Wie navigieren Deutschlands Top-Vorständinnen durch die aktuell schwierigen Zeiten? Hören Sie es selbst bei der Female All-Star Boardroom Session am 14. Mai. Mit dabei Maria Ferraro von Siemens Energy, Viktoria Osatnek von E.ON, Sopna Suri von RWE Generation und Antje von Dewitz von VD. Wir sprechen mit Ihnen über die Stärkung der Wirtschaft, das politische Klima und die geopolitischen Krisen. Seien Sie dabei, femaleallstarboard.de.